Liebe Hörerinnen und Hörer von Okay Cool, dies hier ist die neueste Folge des Formats Okay Cool fragt nach. Ein journalistisches Format irgendwo zwischen Interview und Mini-Audio-Reportage für alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady, in der ich regelmäßig spannende Fragen rund um Spiele und Spielkultur nachgehe. Diese Folge hier dreht sich um Misophonie, eine recht unbekannte Erkrankung, von der allerdings ironischerweise viele Menschen betroffen sind, ohne diesen Namen Misophonie überhaupt zu kennen. Als diese Folge hier kürzlich für alle Supporter von Okay Cool erschien, meldeten sich viele Menschen bei mir via Mail oder im offiziellen Discord, um sich zu bedanken, weil sie dank dieser Gespräche in dieser Folge zum ersten Mal ein Gefühl für die Krankheit bekamen, unter der sie schon ein Leben lang leiden. Deswegen habe ich mich entschlossen, diese Folge frei zugänglich für alle zu machen, um sowohl Betroffene als auch Nicht-Betroffene für Misophonie zu sensibilisieren. Weitere Folgen wie diese gibt es jeden Freitag, wenn ihr Okay Cool auf Steady für knapp 5 Euro im Monat unterstützt. Ende der Durchsage und ein ganz großes Dankeschön. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge Okay Cool fragt nach, in der sich alles um Misophonie dreht, den Hass auf Geräusche. Tatsächlich ist Hass auf Geräusche keine brachiale Umschreibung von mir, sondern die wörtliche Übersetzung von Misophonie, das sich aus dem altgriechischen Wort für Hass, also Misos und Geräusch, Phonos, zusammensetzt. Man könnte auch von einer Überempfindlichkeit gegen bestimmte Geräusche sprechen, auch wenn viele Betroffene sagen würden, dass die Symptome der Misophonie nicht vergleichbar mit der einer Überempfindlichkeit sind. Und zu diesen Betroffenen gehöre ich tatsächlich auch. In dieser Folge Okay Cool fragt nach will ich euch von diesem Krankheitsbild erzählen, Betroffene zu Wort kommen lassen, die unter den Symptomen leiden und gemeinsam mit einem Entwickler überlegen, ob und wie man misophonen Spielerinnen und Spielern helfen kann. Beginnen will ich mit einem kleinen Ausflug in die Vergangenheit, als ich vor rund einem halben Jahr als Vorbereitung für einen Podcast drüben bei The Pod das Survival-Spiel The Long Dark ausprobierte, in dem wir als Überlebende eines Flugzeugabsturzes in einer verschneiten Eiswelt ums Überleben kämpfen müssen. Und eigentlich wollte ich es gemeinsam mit dem Filmwissenschaftler Nils Ehring, mit ihm wollte ich über das Gruselpotenzial des Spiels sprechen, aber in unserem Vorgespräch stellten wir beide fest, dass wir nicht etwa vor Wölfen oder dem Erfrieren am meisten Angst hatten, sondern vor den unangenehm lauten Kau- und Schmatzgeräuschen, die unsere Spielfigur macht, wenn sie einen Schokoriegel verspeist.
Absurd laut, also absurd laut, wirklich. Also das war, deswegen sind wir auch da drauf geworden. Also wir haben ja beide gesagt, so mein Gott, was, und dann sind wir auf das Thema gekommen, ne? Also was dieses Geräusch bei uns jeweils auch verursacht hat, ja.
Dieses Geräusch wurde beim Spielen für uns beiden tatsächlich ziemlich schnell unangenehm, ziemlich schnell zur Qual und wir treten immer dann den Ton leiser, wenn unsere Spielfigur etwas kaute oder trank, was in einem Survival-Spiel leider relativ häufig passiert. In unserem Vorgespräch versucht Nils und ich daraufhin zu ergründen, warum so ein triviales Geräusch, so ein einfaches Geräusch für uns so schlimm ist. Und da merken wir schnell, dass wir mit dem Kaugeräusch noch mehr verbinden als nur eine einfache Genervtheit von der bloßen Lautstärke.
Also es ist halt nicht so, wenn ich das Geräusch beschreiben müsste, nicht so, dass du sitzt neben jemanden, der einen Schokoriegel isst oder irgendwie einen Corny-Riegel oder wie auch immer so, sondern eher das Gefühl, das ist mein Körper, also ich bin in diesem Körper, der das gerade konsumiert, egal ob er gerade was trinkt oder was isst. Und das ist schwer zu beschreiben, also es ist nicht einfach nur so ein akustisches, da knuspert einer an irgendeinem Schokoriegel rum, sondern ich bin in diesem Körper und ich erzeuge dieses Geräusch in mir irgendwie. Und das ist halt bei mir dieses extreme Gefühl dieses Unwohlseins auch hervorgerufen bei dem Spiel, ja.
Auch für mich fühlte sich das Anhören dieses Geräuschs genauso an, wie Nils es beschrieb. Ich spürte nicht nur ein Unwohlsein, sondern auch eine mir wirklich unerklärliche Wut, die sich mit jedem Kauen und Beißen und Trinken nur noch weiter steigerte. Nach einer kurzen Recherche stießen wir dann schnell gemeinsam auf das Phänomen der Misophonie, dessen Symptome sich mit unserem deckt. Misophonie ist aber kein eigenes, offiziell anerkanntes Krankheitsbild, weil die Forschung lange davon ausging, dass Misophonie, also der Hass auf bestimmte Geräusche, eine Begleiterscheinung einer traumatischen Erfahrung sei. Mittlerweile weiß man aber, auch nicht traumatisierte Menschen können eine Misophonie entwickeln, die sich gegen eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Geräusche richten kann. Vom Kauen und Schmatzen eben bis hin zum Geräusch von gedrückten Controllerknöpfen oder Schuhabsätzen auf Kopfsteinpflastern. Die Reaktionen der Betroffenen auf diese Geräusche sind aber gleich. Wut, gesteigerte Aggression, Konzentrationsprobleme und der mächtige Drang, sich der Geräuschquelle entziehen zu wollen.
Also es ist ja, ich finde es ja auch interessant, weil diese Phonie ja auch dann, Misophonie wirklich ja auch die erste Reaktion oder häufige Reaktion auf diese Geräusche, die einen dann halt zur Weißglut treiben, auch Hass ist, ne? Also dass man irgendwie so leicht aggressiv reagiert, und das war bei mir bei dem Spiel, oder es gibt so bestimmte Geräusche, ich meine, wir können gerne auch nochmal darüber sprechen, ob es so Alltagsgeräusche auch gibt, die bei mir sowas auch erzeugen oder bei dir, und das zählt auf jeden Fall mit zu diesem Geräusch. Also wenn ich noch überlegen müsste, zum Beispiel schon vom ersten Diablo bis in den dritten Teil, diese Geräusche beim Heiltrankverzehr, dieses Gluck, 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 das ist auch so ein Geräusch, was mich unglaublich aggressiv macht. So.
Für mich war das erste Mal, dass ich misophone Symptome als solche bei einem Videospiel erlebte. Ich kannte die Abneigung gegen bestimmte Geräusche schon davor, insbesondere gegen Schmatzen und laute Trinkgeräusche, die mich durchaus zur Weißglut bringen könnten. Aber eigentlich dachte ich, das sei normal. Stellt sie raus, ist es nicht. Kaum jemand mag, wenn Menschen schmatzen, aber nur die wenigsten werden darüber so wütend, dass sie den Raum verlassen müssen. Auch Nils erkannte durch unseren Austausch, dass die Misophonie ihn offenbar schon länger begleitet als gedacht.
Nee, das war mir nicht so bewusst. Also ich weiß ungefähr, wann das bei mir auch so im Alltag losging. Ich kann das ja mal kurz erzählen. Das war so, dass vor 8 Jahren habe ich angefangen, als Projektmanager zu arbeiten. Und da war ich auch in einem kleineren Büro mit 5 Kollegen, die auch alle Projektmanager waren. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass jedes Mal, wenn jemand, das ist völlig absurd auch, wenn jemand Wasser in eine Tasse oder ein Glas eingeschenkt hat, dass mich das halt total auf die Palme gebracht hat. Aber nur innerlich. Das heißt, weißt du, man gibt das ja nie nach außen oder sowas. Ich habe das auch mal erzählt den Kollegen, und die haben sich natürlich Mordsgaudi auch daraus gemacht, ständig dann immer lautstark irgendwie Gläser voll zu machen mit Wasser und so. Also ich habe das, ja, aber es war dann, also es war für mich so, ich habe das auch immer so ein bisschen eher wie so eine kleine Macke oder so einen kleinen Tick von mir so beschrieben. So, ich konnte da auch drüber lachen dann auch. Also ich habe das nie als jetzt wirklich meinen Alltag total einschränkend empfunden oder so. Aber das ist so ein Geräusch, was bei mir auch so leichte misophonische Ticks hervorruft, sag ich mal, ja.
Aber Nils und ich haben Glück. Wir sind zwar misophon, können aber unseren Alltag ziemlich gut bestreiten, auch wenn wir beide immer wieder Probleme haben, unserem Umfeld zu erklären, was an diesen Geräuschen eigentlich so schlimm für uns ist.
Ja, ich habe immer als Beispiel immer gerne dann herangezogen, wenn Leute, das, als ich das auch mal erklärt habe, die dann meinten so, ja, wie kann denn sowas sein? Und dann habe ich immer gerne als Beispiel die Fingernägel, die über die Tafel so gehen, ne? Auch in der Schule. Und das ist, glaube ich, was, das kann jeder. Das kann also auch jemand, der jetzt nicht so Symptome hat oder so auf so misophonisch reagiert, so, das kann auch so jemand nachvollziehen, so, und aber nichtsdestotrotz, also das war bei mir eher so, also ich habe das immer wieder gemerkt auch, aber den Leuten, denen ich es gesagt habe, die haben sich dann auch ein bisschen leichten Spaß draus gemacht, und mich hat es dann auch nicht so gestört, ehrlich gesagt, ja.
Während die Misophon-Symptome von Nils und mir nicht allzu tief in unseren Alltag eingreifen, gibt es auch Betroffene, die erheblich mehr Einschränkungen hinnehmen müssen. Zu ihnen gehört Christine, die als Dila regelmäßig auf Twitch streamt und die seit rund 7 Jahren weiß, dass sie misophon ist.
Wo ich es wirklich das erste Mal gemerkt habe, ich habe damals, jetzt aber auch schon 10 Jahre her, als DJ aufgelegt und Musik produziert. Und gerade beim Musikproduzieren, wenn man halt in den verschiedenen Programmen drin ist und dann wirklich einzelne Geräusche produziert und macht. Und da hat man sofort gemerkt, wenn, also es sind ganz bestimmte hohe Töne auch oder kurze Töne, die ziemlich prägnant sind und wo man dann sagt, oh nee, shit, das tut mir jetzt quasi wirklich im Ohr weh und es ist ganz, ganz schwierig. Und sowas merkt man dann auch zum Beispiel. Radio hören oder so kann ich gar nicht. Ich könnte niemals im Auto Radio laufen lassen oder selbst, also ich könnte auch niemals irgendwo arbeiten, wo den ganzen Tag das Radio dudelt, weil es gibt bestimmte Songs im Radio, wo Geräusche zu hören sind im Hintergrund. Vielleicht nehmen auch andere Menschen das gar nicht so wahr, aber wo ich dann sage, ich kann mich da nicht mehr konzentrieren. Und das Gleiche ist halt auch bei Spielen. Wenn in Spielen irgendein repetitives Geräusch ist oder irgendwas, was vielleicht nicht nur einmal vorkommt, sondern wirklich öfter im Spielverlauf oder so, da wäre ich komplett raus. Da könnte ich dann mich nicht auf den Spielverlauf konzentrieren und geschweige denn bei Twitch mich irgendwie mit einem Publikum unterhalten, weil auch wenn ich es nicht will, konzentriert man sich dann doch auf dieses eine Geräusch. Auch weil man das halt in dem Moment, ja gut, ich könnte natürlich einfach das Spiel ausmachen, Stream ausmachen, tschüss, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Also, dass ich es wirklich weiß, ist jetzt so ungefähr 7 Jahre, seit 7 Jahren, dass ich wirklich bewusst weiß, dass es Misophonie ist. Und ganz am Anfang denkt man halt noch, was heißt, man ist so ein bisschen alleine damit, dass man halt denkt, okay, es ist halt nicht einfach nur so ein, dass man irgendwelche Geräusche eklig findet. Ich meine, jeder findet Schmatzen eklig oder keine Ahnung, wenn die Leute ihre Nase hochziehen, findet das eklig. Und da gibt es ja einige Geräusche, wo man sagt, okay, es nervt mich oder so oder hin und her. Aber bei mir war es nicht immer nur eklig oder dass ich mich dann wirklich, was heißt so drauf vertieft oder konzentriert hatte. Es war irgendwann, ich will nicht sagen, dass man so wirklich körperliche Schmerzen davon bekommt, aber es ist eine innere Wut. Also wenn ich bestimmte Geräusche höre und bei mir sind die größten Trigger Atemgeräusche, also vor allem nasale Geräusche, da könnte ich ausrasten. Also es ist wirklich, man kriegt jetzt, das hört sich wirklich böse an, aber man kriegt wirklich Gewaltvorstellungen und vor allem, wenn man dieser Situation nicht entfliehen kann, das heißt, wenn ich nicht aus dem Raum gehen kann oder nicht irgendwie dem Geräusch entfliehen kann, dann werde ich so, man kann es vielleicht mit einer Prüfungssituation vergleichen, innerlich nervös, gestresst, dass ich wirklich anfangen könnte zu heulen. Es ist wirklich so extrem, wenn ich dieser Situation halt nicht entfliehen kann. Und weil es halt immer extremer wurde mit der Zeit und ich mir gedacht habe, das kann halt nicht normal sein, dann googelt man sich irgendwann einen Wolf, sage ich jetzt mal, und merkt dann, okay, hey, da gibt es sogar einen Namen für, Misophonie. Es ist halt keine anerkannte Krankheit in dem Sinne, aber man steht halt doch nicht alleine damit da. Also es gibt wirklich super, super viele Foren mit Leuten, denen es halt auch genauso geht.
Sobald sie wusste, dass ihr Leiden einen Namen hat, klärte sie ihr Umfeld auf, das allerdings nicht ausschließlich nur verständnisvoll reagierte. Und das ist leider eine Erfahrung, die viele misophone Menschen machen müssen.
Ich habe, als ich dann wusste, dass es sich um Misophonie handelt, dass auch, ich sag's mal, in meinem direkten Umfeld, im Freundes- und Bekanntenkreis, die wussten schon alle, dass ich relativ sensibel reagiere auf gewisse Geräusche. Aber man konnte es halt bisher dann nie irgendwie betiteln oder so. Und dann habe ich mal angefangen, denen das zu erklären. Ja, Misophonie etc. pp. Man wird immer so ein bisschen schräg angeschaut. Na, es ist tatsächlich immer noch groß verbreitet, dass viele sagen, ja, hör doch weg oder so schlimm ist das doch nicht oder aber das ist halt einfacher gesagt als getan. Es ist aber, ich sag's mal, schon irgendwo ein gewisses Verständnis dafür da, aber ich glaube wirklich verstehen, zumindest in meinem direkten Umkreis tun die meisten das nicht. Sie akzeptieren es mehr oder weniger.
Besonders spannend ist nun, dass Christine Mitte 2017 einen Twitch-Kanal aufbaute, obwohl sie hier bereits wusste, dass sie viele Geräusche in und außerhalb von Spielen nicht gut aushalten kann. Für sie aber war es eine Flucht nach vorne in einen öffentlichen Raum, den sie weitestgehend selbst und eigenbestimmt kontrollieren kann.
Und tatsächlich habe ich mir so gedacht, weil für mich, ich sage es mal, das Leben draußen, das hört sich immer so an, als ob ich voll der Eigenbrötler bin, aber es ist halt für mich anstrengend. Ich kann auch zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen oder nur sehr, sehr schwer. Sowas wie Bahn oder Busse meide ich. Das heißt, ich halte mich tatsächlich generell wenig draußen auf. Und wenn dann nur irgendwo da, wo ich fliehen kann, sage ich jetzt mal, oder bestimmten Geräuschen aus dem Weg gehen kann. Gut, im Flieger ist sowas schwer, aber man will ja auch mal einen Urlaub. Das lässt sich dann mit ganz dicken Ohrstöpseln umgehen oder so. Aber ich sage es mal, deswegen war ich halt mehr und mehr zu Hause oder habe mich halt so mit meinen eigenen Hobbys beschäftigt, was, ich sag's mal, neben dem Auflegen halt auch das Zocken war. Und ja, dann kann man halt früher oder später auf Twitch, wo halt, ja gut, irgendwann guckt sich das jeder mal da an, ne? Fängt halt an mit Streams gucken und irgendwann denkt man sich, hey, kannst du eigentlich auch selber ausprobieren? Und vor allem, was mich bei anderen Kanälen, wenn man als Zuschauer unterwegs war, oft gestört hat, war, wenn das Mikrofon nicht richtig eingestellt ist. Man hört den Streamer atmen, man hört den Streamer auf der Maus rumklicken, Tastaturgeräusche. Sowas würde man bei mir im Kanal niemals hören. Bei mir ist alles Silent Maus, Silent Tastatur, weil ich das selber nicht ertragen könnte. Und ich das dementsprechend weder mir noch, ich sag's mal, meinen Zuschauern im Stream antun wollen würde. Deswegen lege ich auf die Audioqualität halt einen riesen Wert. Und da dachte ich, okay, du hast jetzt genug Leute gesehen, die in ihr Mikro atmen und mit der Maus rumklicken, machst es doch mal besser, dachte ich mir. Und dann habe ich angefangen und ja, und man ist halt auch, ich sag's mal, wenn man dann so ein bisschen in seiner eigenen Welt ist, man hat Noise-Canceling-Kopfhörer auf und achtet halt selber drauf, dass die Geräusche in meinem Stream nicht nur für mich, sondern auch für andere angenehm sind. Klar kann man bei einigen Spielen das nicht voraussehen, wie du sagst, weil ne, gerade wenn dann plötzlich irgendein seltsames Geräusch kommt oder irgendwas, dann hat man mich schon das ein oder andere Mal zusammenzucken sehen. Nicht, weil ich mich erschrocken habe, sondern weil es in dem Moment für mich wirklich, wirklich unangenehm war. Aber wenn es nicht unbedingt, wie gesagt, repetitiv vorkam, dann war es ein Schreckmoment und gut war's. Aber man wird bei mir, zumindest für mich, keine Spiele sehen, wo generell die ganze Zeit nervige Geräusche rumfleuchen.
Sie baute ihren Twitch-Kanal als Safe Space für misophone Menschen auf, also ein Ort, an dem sich misophone Menschen sicher fühlen können, und spricht in ihrer Kanalbeschreibung ganz offen über ihre Symptome.
Gut, Kanalbeschreibung, also ich habe es halt reingeschrieben, weil ich liebe Kanalbeschreibung generell, wenn der Streamer von sich erzählt und wenn man sich schon so ein bisschen drauf einstellen kann, was es auf dem Kanal gibt. Die meisten lesen das nicht, muss man einfach sagen. Ja, Kanalbeschreibung runterscrollen, viel zu anstrengend. Aber wenn es mal gelesen wurde, das meiste, was ich bekomme, sind tatsächlich Nachfragen im Chat. Was ist das oder so? Oder erzähl mal, und dann schneide ich das halt kurz an, das Thema. Verweise aber der Einfachheit halber auch auf Wikipedia, ehrlich gesagt, weil da ist das auch echt gut beschrieben. Es kam aber auch mal einer in Chat, der hat mich tatsächlich übelst beleidigt und dass das ja auch nur wieder so eine neu erfundene Sache wäre und dass wir alle, weißt du, Special Snowflakes wären und uns irgendwelche Dinge ausdenken, die uns interessant machen. Wo ich mir gedacht habe, Freundchen, ich weiß nicht, ob mich das unbedingt interessant macht, wenn ich Geräusche hasse. Aber das ist eigentlich eher was Negatives, weil sei froh, wenn du dich durch die Welt bewegen kannst und 10 Stunden im Bus sitzen kannst. Ich kann's nicht, aber ne? Also es ist, ja, keine Ahnung. Ich war dann auf jeden Fall Special Snowflake und ich soll mich doch nicht so anstellen, wenn irgendjemand atmet. Ja, ist okay.
Auch wenn Christine weiß, dass es jetzt bei vielen Geräuschen schlichtweg nicht möglich ist, sie komplett aus Spielen zu entfernen, hat sie doch einen konkreten Wunsch an die Spielebranche, der ihr vieles einfacher machen würde.
Was ich halt wichtig fände, das ist aber zum Glück umso, ich sag's mal, neuer die ganzen Entwicklungen und Spiele werden, umso mehr wird da auch drauf Acht gelegt, dass man halt bei Audio nicht nur an ausmachen kann, sondern wirklich alles steuern kann. Sei es die Soundeffekte, sei es die Stimmen, sei es die Musik, dass ich einfach alle möglichen einzelnen Audiospuren selber an, aus, leiser machen kann. Mittlerweile hat man das in sehr, sehr vielen Spielen. Also die meisten oder ein, was heißt die meisten? Nee, so viele sind das gar nicht. Aber viele bauen ja jetzt zum Beispiel oder fangen an, so Streamer-Safe-Modus einzubauen. Wie zum Beispiel es bei Cyberpunk der Fall war, dass du halt andere Musik hörst. So und sowas würde ich mir halt, ich sag's mal, auch wünschen, dass man sagt, hey, ihr könnt jetzt nicht nur die Stimmen lauter, leiser machen. Ihr könnt gewisse Geräusche ganz ausblenden. Sowas wie, sei es irgendwie ein Rülpsen oder ein Spucken oder ein Atmen, falls sowas möglich ist. Also richtig prägnante Geräusche, wo vielleicht die Mehrheit der Menschheit sogar sagt, hey, das ist ein ekliges Geräusch. Es gibt zum Beispiel auch Spiele, boah, ich weiß gar nicht mehr, hieß es Grounded oder so. Da konnte man, wenn die Leute eine Spinnenphobie haben, aus der Spinne quasi einen Ball machen. Na, da wird also auch schon Wert drauf gelegt, dass das Spiel halt mehreren Leuten zugänglich gemacht werden kann, auch denen, die eine Spinnenphobie haben. Und das Gleiche würde ich mir halt wünschen, dass das bei den Sounds auch einfach, dass ich mehr Audiospuren kontrollieren kann.
Christine wünscht sich also mehr Accessibility, mehr Zugänglichkeit für ihre Spiele. Und genau das ist das Stichwort für Dr. Jim Sellmeier, einem Neurowissenschaftler aus den Niederlanden, der ursprünglich einmal Tiergehirne studiert hat, bevor er ein Tetris-ähnliches Rhythmusspiel entwickelte namens Ekstase. Das laut Selbstbeschreibung Fun, aber eben auch Accessibility, also Spaß und Zugänglichkeit in den Vordergrund rückt.
Um ganz ehrlich zu sein, dieses Thema Accessibility, da bin ich irgendwie reingerutscht. Vor zwei Tagen hatte ich ja die Idee, um Spielelementen von Tetris und Luminous zusammenzufügen und ein neues Spiel daraus zu entwickeln. Und das ist dann Ekstase geworden. Da dieses Spiel mit Farben funktioniert, also man muss die Farben von Blöcke zusammen, also Blöcke von die gleiche Farbe zusammen stecken, um dann Punkte zu scoren, zu kriegen, habe ich gewundert, ja, wie werden dann Farbenblinde dieses Spiel spielen? Und dann habe ich einen Farbenblinde-Modus gemacht, irgendwie mich wieder eingelesen, wie geht das dann mit Farbenblindheit und welche Farben können die dann sehen und was sind die extreme Formen von Farbenblindheit? Und dann habe ich irgendwelche Einstellungen gemacht und da ein Video von gemacht und auf Reddit gepostet. Und da kam Ian Hamilton, er ist ein großer, eine große Person, Persönlichkeit in Accessibility und der hat mich gewiesen auf die Microsoft Accessibility Guidelines und ja, da habe ich auch noch viel gelesen über viele Sachen und so bin ich mehr und mehr in die Accessibility-Richtung gegangen, weil ich es irgendwie wichtig finde, dass so viel wie möglich Spieler mein Spiel spielen können. Ich habe das letztens mal auch mal gesagt, es macht mich irgendwie traurig zu wissen, dass irgendjemand dieses Spiel spielen möchte, aber es nicht kann. Und es muss auch nicht so sein, weil ganz kleine Veränderungen können eine ganz große Auswirkung haben. Zum Beispiel die Farbenblindheit, aber auch es möglich zu machen, dass du die Tasten selbst einstellen kannst zum Beispiel oder dass du ich hab keine Videos, aber in meinem Spiel ist es einfach ein Puzzlespiel, aber Untertitel hast oder so. Solche kleine Änderungen können einfach dafür sorgen, dass alle Menschen alle Spieler es genießen können. Es ist irgendwie die Leidenschaft für Videospiele und das zu teilen. Und deswegen steht Accessibility bei mir am Vordergrund. Ja.
Ein Argument, das von Misophonie-Betroffenen wie Christine oder Nils immer wieder gegen ihre Wünsche nach mehr Zugänglichkeit und in diesem Fall eben separat einstellbaren Audiospuren gehört werden muss, ist der Verweis darauf, dass ja nicht jedes Videospiel für alle spielbar sein müsse. Wenn das nicht geht, such dir doch ein anderes, heißt es dann gerne mal in Chats oder Kommentarspalten. Dr. Jim Sellmeier hingegen hält davon tatsächlich aber nicht allzu viel.
Ich finde es ein schwaches Argument. Ich finde eher so, wenn du dein Produkt flexibler machst, wenn du ein Videospiel machst, was irgendwie flexibel ist, was mehrere Menschen genießen können, dann wird es auch ein besseres Produkt. Accessibility heißt nicht so sehr, dass das Spiel auch, also es gibt eigentlich zwei Sachen. Es gibt die Diskussion, dass es einen Easy-Mode geben muss oder nicht. Zum Beispiel, dann kommt da natürlich Dark Souls und From Software ist dann so ein Topic. Ne? Die haben das so ausgewählt, dass die das nicht machten. Die Community, viele Menschen in die Community sagen auch, dass sie das nicht haben wollen. Ja, ich bin auch nicht hundertprozentig mit einverstanden. Also ich verstehe, also ich spiele Dark Souls auch sehr gerne. Und ich mag es auch, so ein schweres Spiel zu spielen. Aber ich finde aber nicht, dass die Erfahrung, die ich gerne habe, dass andere Menschen genau die gleiche Erfahrung haben müssen. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Es macht Sinn, um einen Easy Mode zu machen. Es ist auch nicht so schwer, mein Spiel mit Dark Souls. Also du kannst einfach dafür sorgen, dass du mehr Lebens hat oder so, oder mehr Estus Flasks oder so. Das ist gar nicht, ich finde es kein starkes Argument. Es macht ein flexibleres Produkt. Und da komme ich auch noch bei Accessibility. Wenn du Accessibility Features gut implementierst, wird das Spiel nicht einfacher. Also ich habe zum Beispiel ein Spiel gemacht, ein Modus gemacht, wo du die, Blöcke auf die Beat des Musiks bewegen musst. Also gibt es eine Musik, also wie so ein Rhythmusspiel. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ich kann die Musik hören, ja, aber es gibt auch Menschen, die können nicht hören. Und was denn? Naja, was ich dann gemacht habe, ist, dass die Kontrolle mit vibriert und dass ich auch visuelle Effekten habe, die zeigen, wann der Beat ist. Das macht nicht, dass auf einmal es so viel einfacher ist, mein Spiel zu spielen oder dass das irgendwie die Schwierigkeit beeinflusst. Es macht einfach so, dass du die Beat besser überträgst, mal sozusagen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich denke nicht, dass Accessibility heißt, dass das Spiel einfacher gemacht werden muss. Es muss einfach die richtige Kontrolloptions haben und man muss denken, okay, ich kann nicht alle Farben, also es gibt Menschen, die können nicht alle Farben sehen, es gibt Menschen, die können nicht hören, also was macht man dann? Und das muss eigentlich die Standard werden. Und wenn man das so macht, dann beeinflusst es auch Gameplay nicht. Ich glaube, auch in Fortnite gibt es auch ein gutes Beispiel. Na, was man gemacht hat in Fortnite, ist, dass da gibt es auch die Möglichkeit, um dann anzugeben in der Option, dass du schlecht hörend bist. Und was das denn macht, ist, dass es visuelle Effekte gibt, die dir zeigen, woher woher die Menschen kommen, also die andere Spieler kommen, zum Beispiel. Und wenn du das einstellst, dann macht es das so, dass die Laute, mal sozusagen, dass die monoton ist, also nicht stereo. Und das sorgt dann dafür, dass du kein unfaires Vorteil hast. Und das finde ich ein sehr schöner Weg, um schon Accessibility-Features reinzumachen, aber dann nicht das Spiel dann auch einfach zu machen. Weil du kannst nämlich sagen, ja, okay, ich bin nicht taub, ich kann gut hören, ich mache einfach die Feature an, dann kann ich genau sehen, woher die Leute kommen. Und so versucht man kreativ zu sein, um ein Spiel accessible zu machen, ohne dass es ein unfaires Vorteil gibt oder ohne dass das Spiel einfacher wird. Ja.
Aber die Spielebranche, und das haben wir heute hier schon ein, zwei Mal gehört, steht zum Glück nicht still. Accessibility wird zu einem zunehmend wichtigeren Thema, was sich nicht nur in individuell anpassbaren Controllerformen wie bei der Xbox niederschlägt, sondern eben auch in den Optionsmenüs vieler moderner Titel.
Ja, es muss einfach, wir müssen, glaube ich, da öfter über reden und überhören. Aber ich muss auch sagen, das ist auch was jetzt passiert. Manche Videospiele werden ziemlich gelobt für die Accessibility-Zugänglichkeitsfunktion, muss ich sagen. zum Beispiel The Last of Us 2 zum Beispiel, das ist ja ein gutes Beispiel, also jeder kennt das. Aber ich glaube auch, teilweise ist es an der Videospielentwickler selbst, um herauszufinden, wie wichtig sie es finden, um rauszugehen zu entwickeln, diese Einstellungen zu bauen für die Videospielen. Ich glaube, es wird mehr und mehr Standard sein und es wird auffallen, wenn es diese Funktionen nicht gibt. Und nicht nur für Menschen mit Behinderungen, aber auch für Menschen ohne Behinderungen. Denk an zum Beispiel Untertiteln oder manchmal hat man auch einfach keinen Bock auf Musik und dann kann man die Musik ausschalten oder ja, irgendwelche andere Gründe. Es macht einfach ein besseres Produkt und ich glaube, unseres Ziel als Videospielentwickler muss sein, dass wir Produkte bauen, wo wir stolz auf sein können und was wir mit so viel möglich Menschen teilen können. Da geht es um. Es geht um Spaß machen und spielen. Und das muss wir zugänglich machen für jeden.
Misophonie muss nicht, aber kann Menschen daran hindern, Videospiele frei und uneingeschränkt zu genießen. Viele von ihnen wissen aber nicht einmal, dass es so etwas wie Misophonie überhaupt gibt und versuchen dann auf eigene Faust mit den Symptomen zurechtzukommen. Mir persönlich hat es da ungemein geholfen, endlich einen Namen für das Problem zu finden, der mich seitdem auf Reddit und anderen sozialen Netzwerken mit Menschen zusammengebracht hat, die sich über ihre Erfahrungen offen austauschen. Bis die Zugänglichkeit des Mediums Videospiel noch weiter vorangeschritten ist und Menschen mit Misophonie, aber auch anderen Einschränkungen das Spielen erlaubt, kann das bereits eine große Hilfe sein, zu merken, man ist nicht alleine, und dazu konnte diese Folge von Okay Cool fragt nach hoffentlich einen kleinen Beitrag leisten. Ich danke euch allen da draußen fürs Zuhören, für euren Support und eure Unterstützung. Wirklich ganz von Herzen danke ich euch. Wir hören uns ganz bald wieder.